Als Exil-Bayer, Exil-Münchner freue ich mich besonders, dass wir hier diese Veranstaltung machen und dass trotz des schönen Wetters ein paar gekommen sind. Eugen Leviné ist ja keine so bekannte Persönlichkeit mehr der Linken, der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung. Wenn heute auch in der bürgerlichen Presse und selbst in der linken Presse an die Räterepubliken in München, in Bayern erinnert wird, dann hört man meistens eher von Leuten eben wie Kurt Eisner, dem Gründer des Freistaates, oder Erich Mühsam, dem Anarchisten, oder Gustav Landauer, auch eher Anarchist, eben aber auch alle eben Literaten, Schriftsteller, Dichter, die werden dann oft so als die sympathischen, teilweise vielleicht etwas wirren Leute dargestellt, aber dann wird vielleicht noch angedeutet, ja, aber dann gab es ja dann auch noch den Eugen Leviné, aber das war ja ein ganz anderer, das war ja ein Hardliner. Da hat sozusagen die Räterepublik ihre Unschuld verloren, da wurde das dann blutiger Bolschewismus und endete auch blutig. Also so ungefähr ist es meistens, wenn überhaupt Leviné jetzt noch Erwähnung findet. Und darum freut es mich eben wirklich, dass wir hier an ihn auch erinnern wollen. Ich werde selber morgen aus verschiedenen Gründen mal wieder nach München fahren und habe mir auch fest vorgenommen, dann nochmal zum Grab von Eugen Leviné auf dem jüdischen Friedhof zu gehen, dort auch nochmal eine Nelke niederzulegen. Aber nicht nur bei ihm, sondern wenige Meter weiter sind auch Kurt Eisner und Landauer beerdigt. Also allesamt wurden sie trotz ihrer unterschiedlichen politischen Ausrichtungen ja Opfer des weißen, des konterrevolutionären Terrors 1919. Ja, und wenn wir über Leviné reden wollen, müssen wir natürlich erstmal das Ganze einordnen, brauchen also die ganze Vorgeschichte der Bayerischen Revolution und der Räterepubliken. Bayern war damals ja vor allem ein Agrarland, ein Bauernland. Die Stadt München war sehr lange eigentlich eine Beamtenstadt, eine Residenzstadt mit Klein- und Mittelbetrieben, aber im Ersten Weltkrieg, da wandelte sich das recht schnell, denn ab 1916 wurde Rüstungsindustrie in München angesiedelt. Da wurden auch zum Beispiel die Krupp-Werke, die bauten dort in Freimann ein zweites Werk, oder Bayerische Flugzeugwerke und die Rapp-Motorenwerke, die später als BMW bekannt wurden, die wurden vergrößert. Es gab Munitions- und Kleinwaffenindustrie. Und während die Männer an die Front geschickt wurden im Krieg, wurden immer mehr Frauen als Arbeiterinnen in die Industrie reingeholt. Damit stieg aber dann auch gleichzeitig die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in Bayern an, und es wurden eben auch eine ganze Reihe Facharbeiter aus anderen Landesteilen geholt, also auch aus Gebieten mit wesentlich längerer Industriegeschichte. Nur hatten diese Facharbeiter dann durchaus eben auch Organisationserfahrungen in der Arbeiterbewegung. Also das vielleicht auch alles ein bisschen als Hintergrund zu sehen, wo und wie sich das ereignete. Ja, und der Krieg, naja, Bayern. In Bayern war der Krieg vor allem dadurch zu spüren, auch durch Teuerung, durch Hunger, durch Wohnungsnot. Es gab Lebensmittelkarten. 1917 war der sogenannte Steckrübenwinter, als die Leute sich hauptsächlich eben hier von Rüben ernährten. Schon im Juni 1916 gab es aber auch tagelange Hungerkrawalle, also vor allem dann auch von Frauen, die vor dem Rathaus protestierten und sich dort auch mit der Polizei dann gezofft haben. Und in Bayern kam eben noch das Moment dazu, also dass viele auch der Meinung waren, man wird hier in einen Krieg für die Preußen getrieben, für die Berliner, mit denen man eigentlich gar nichts am Hut hatte. Und vor dem Krieg war Bayern der liberalste Teil Deutschlands. Also Preußen, das den größten Teil umfasste, das war sozusagen der Polizeistaat gewesen. Während Bayern, da ging es gemütlich zu, da war es liberaler. Das war unter anderem auch der Grund, dass zum Beispiel auch Kurt Eisner, ein sozialdemokratischer Journalist, Redakteur, nach Bayern gegangen war, dort bei einer Nürnberger Zeitung erstmal arbeitete. Hier hatte er nicht so viel Zensur zu befürchten wie in Preußen. Dieser Eisner war eigentlich das Gegenteil von dem, was gemeinhin so unter den normalen Bayern verstanden wird. Er war Preuße, er war Jude, er war Sozialist, er war Intellektueller. Und damit sicherlich absolut das Gegenteil dessen, wofür so der normale bayerische, katholische, konservative Bauer eigentlich einstand. Aber wir hatten dann schon im Krieg erlebt, dass eben um Kurt Eisner herum sich ein kleiner Kreis von Kriegsgegnern sammelte. Kurt Eisner wurde dann eben auch Vorsitzender der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei in Bayern, also die sich von der SPD abgespalten hatte, weil sie eben die Kriegsunterstützung ablehnte. Und um Eisner begannen dann in einem Wirtshaus wöchentliche Treffen, also im Wirtshaus Goldener Anker wurde ab Dezember 1916, gab es dann sozusagen so eine Art Stammtisch, war das, von Kriegsgegnerinnen und Gegnern. Da fanden wir dann auch Eisners späteren Sekretär Felix Fechenbach oder Erich Mühsam kam dorthin oder der angehende Theaterautor Ernst Toller, Oskar Maria Graf, damals noch kein bekannter Schriftsteller. Das sollte er erst werden, indem er eben über seine Erlebnisse in der Räterepublik dann geschrieben hat. Der traf er sich auch bei diesem Kreis und auch ein paar linke Arbeiter waren also auch immer dann dabei gewesen. Diese Rolle der kritischen Intellektuellen ist auch für die spätere Revolution dann erstmal ganz wichtig. Ja, dann, es folgte in Russland die Revolution. Russland wollte aus dem Krieg aussteigen. Das war ja das große Versprechen der Bolschewiki, die also zuerst das Dekret über den Frieden verabschiedet hatten. Aber die Deutschen forderten eben bei den Friedensverhandlungen in Brest-Litovsk weite Teile Russlands bzw. der Ukraine, wollten also da die ganze Kornkammer des Russischen Reiches besetzen, hatten eigentlich unannehmbare Friedensbedingungen. Und diese Erfahrung löste eine Massenstreikwelle im Januar 1918 aus, zuerst in Österreich-Ungarn, später eben auch in Deutschland. Diese Januarstreiks, die vor allem die Rüstungsindustrie auch trafen, gelten als eine Generalprobe der späteren Revolution. Und in Bayern, in München, war es eben überraschend, dass Kurt Eisner hier zum Streikführer wurde. Also es gab hier die Mehrheits-SPD, die also sehr konservativ geführt wurde, die also auch schon vor dem Krieg so der rechteste Flügel der SPD eigentlich gewesen war in Bayern. Und dann war eben auch Eisner da und dann ging es drum, die standen dann da vor den großen Fabriken, haben mit den Arbeitern diskutiert und die Arbeiter haben gesagt, sie wollen jetzt auch mal den Eisner hören, der soll jetzt auch mal reden. Und Eisner hat eben zum Streik aufgerufen, die Mehrheits-SPD, die war da nicht so dafür gewesen und tatsächlich wurde dann in München groß gestreikt und Eisner und seine Anhängerinnen und Anhänger hatten jetzt plötzlich den Sprung geschafft aus dem Wirtshaus, wo sie eben kleiner Intellektuellenkreis waren, richtig zur Arbeiterin- und Arbeiterbewegung. Erwähnen muss man hier vielleicht auch noch eine Frau, die an Eisners Seite hier auch kämpfte, Sonja Lerch, die eben ebenso wie Eisner dann, als dieser Streik auch durch den Verrat der Mehrheitssozialdemokratie dann am Ende scheiterte, auch verhaftet wurde, im Gefängnis Selbstmord begangen hat, so heißt es jedenfalls. Aber gut, das war die Generalprobe auch der Bayerischen Revolution gewesen. Und später, ihr kennt die Ereignisse, dann im November der Kieler Matrosenaufstand, die revolutionäre Welle erfasst ganz Deutschland. Und in München war es wieder Kurt Eisner, der hier die große Demonstration am 7. November auf der Theresienwiese, dort wo sonst das Oktoberfest auch stattfindet, anführte und sich dort eben gegen die Mehrheit Sozialdemokraten durchsetzte. Die wollten nämlich dann nur kurz für den Frieden demonstrieren und dann wieder nach Hause gehen. Aber Eisner sagte, nein, kommt nicht in Frage, wir bleiben hier, wir gehen zu den Kasernen, wir rufen die Leute jetzt auf, sich uns anzuschließen. Und so geschah es. Also die zogen zu den Kasernen und die Soldaten kamen raus mit weißen oder roten Fahnen, warfen die Gewehre weg oder drückten sie Arbeitern in die Hand. Und in dieser Nacht wurde der bayerische König gestürzt, noch vor dem deutschen Kaiser. Als der König dann fliehen wollte, hatte er schon das Problem, dass er keinen Chauffeur mehr fand. Sein Chauffeur war nämlich selber inzwischen mit einer roten Armbinde am Arm, hat erklärt, er streikt jetzt. Und da war das dann gar nicht so einfach, aus Bayern wegzukommen. Kurt Eisner rief dann in einem großen Bierkeller den Freistaat Bayern aus. Etwas, was die CSU bis heute ungemein ärgert. Das ist, ja, eben ein jüdischer, sozialistischer Intellektueller aus Berlin war, der das tat. Und nicht Franz Josef Strauß oder andere, wie man vielleicht erwarten könnte. Und es bildeten sich eben ein Arbeiter- und Soldatenrat in diesem Matheserbräu. Später kamen auch noch Bauernräte dazu, die eben vorübergehend erstmal die Macht in der Hand gehalten haben. Eisner ernannte sich selber zum Ministerpräsidenten, machte dann aber gleich schon einen ganz großen Fehler. Er hat nämlich dann den bayerischen SPD-Vorsitzenden Erhard Auer zu seinem Innenminister ernannt, weil er hoffte, so eben die beiden Flügel der Arbeiterbewegung wieder zusammenzufügen. Und genau dieser Auer hatte einen Tag vor der Friedenskundgebung noch zu den königlichen Ministern gesagt, er wird den Eisner schon an die Wand pressen, die sollen sich keine Angst machen. Also das war ein entschiedener Antirevolutionär eigentlich gewesen. Und Kurt Eisner selber war auch kein Vertreter der Rätemacht. Eisner mochte die Räte. Er sagte, die Räte sollen so eine Art Schule der Demokratie sein. Die soll es durchaus weitergeben, aber der Parlamentarismus ist eigentlich das Entscheidende. In den Räten sollen die Menschen einfach nur sozusagen demokratische Erfahrungen machen, vielleicht ein bisschen das Parlament kontrollieren, mehr nicht. Man muss auch sagen, Eisner war kein Marxist. Eisner war eher an Kant orientiert. Oder in einem DDR-Geschichtsbuch heißt es, Eisner war Revolutionär, aber kein Marxist. Eisner war der letzte bürgerliche Revolutionär, der letzte Jakobiner, den Deutschland hatte. So falsch ist das, denke ich, gar nicht, aber wir zeigen, dass Eisner doch noch in den nächsten Tagen dann oder Wochen auch sich noch nach links bewegen sollte. Nun aber, die Räte hatten in Eisner erstmal keinen starken Fürsprecher, sondern eben maximal jemand, der sagte, die Räte sollen auch da sein. Aber Ziel ist, möglichst schnell einen Parlamentarismus einzuführen. Ja, es hatten sich Arbeiter- und Soldatenräte gebildet in Augsburg, in Bayreuth, Nürnberg, Passau, Rosenheim, also in allen größeren bayerischen Städten, zum Teil auch auf dem Land draußen. Wobei, da war es dann eher so, dass die Sachen, die sich Bauernrat nannten, waren dann oft die alten Dorfversammlungen und der ehemalige Bürgermeister wurde zum Ratschef ernannt. Da muss man dann immer genau hinschauen, ob das wirklich den Namen Rat jeweils verdiente. In München hatte sich der konsequente Flügel der Linken, die hatten sich in einem revolutionären Arbeiterrat zusammengeschlossen. Da finden wir Leute eben wie die Anarchisten Mühsam und Landauer oder Max Levin, nicht zu verwechseln eben mit Eugen Levinet. Max Levin war damals der Vorsitzende der KPD in München, beziehungsweise die wurde erst als solche natürlich auch erst zum Jahreswechsel wie auf Reichsebene gegründet, aber sozusagen von der Gruppe, aus der dann die KPD hervorging, war Levin so der Redegewandteste. Und dieser revolutionäre Arbeiterrat, der sprach sich schon die ganze Zeit dafür aus, alle Macht den Räten, so wie in Russland. Das Verhältnis vom revolutionären Arbeiterrat zum Münchner Arbeiterrat, das Zahlenverhältnis, was die so repräsentierten, war allerdings 1:5. Naja, und eben die Räte kamen recht schnell unter Druck, gerade eben durch rechte Bauernräte, die diesen Namen eher zu Unrecht führten. Und die Mehrheits-SPD setzte Räterichtlinien durch, wonach die Räte eben keine Vollzugsgewalt haben dürfen. Und ich meine, das zeichnet ja gerade aus, dass in den Räten eben diese Gewaltenteilung aufgehoben wird, dass die, die beschließen, auch umsetzen können. Und vor allem hat die Mehrheits-SPD dann auch durchgesetzt, dass es keine Vereinigten Arbeiter- und Soldatenräte mehr geben dürfe. Das zielte darauf ab, die Soldaten, die in Bayern vor allem Bauern in Uniform waren, fernzuhalten von den radikaleren Arbeitern, also von sozusagen auch von den sozialistischen Einflüssen. Und die Bauernräte selber wurden dem Industrieministerium dann untergeordnet. Das waren alles so Versuche der SPD, eigentlich hier die Räte zu sabotieren. Auf dem Rätekongress gab es dann also auch, der in Berlin dann stattfand, da gab es ja eine überwältigende Abstimmung gegen ein Rätesystem, 344 gegen 98 Stimmen. Also es war klar, die Masse in den Räten, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, waren erstmal noch eher rechtssozialdemokratisch geprägte Arbeiterinnen und Arbeiter, vor allem Arbeiterfrauen waren eine verschwindende Minderheit. Und die wollten eigentlich erstmal zum Parlamentarismus. Man kann sagen, die Rätebewegung war eigentlich im ganzen Reich schon im Dezember in der Defensive. Die alte Bürokratie herrschte aus den Ministerien. Die alte kaiserliche und königliche Bürokratie waren eigentlich die wirklichen Herrscher waren. Bis zu dem Zeitpunkt waren die Errungenschaften in Bayern wie im Reich, dass es erstmal eine Republik gab. Also Könige und Kaiser waren weg. Der 8-Stunden-Arbeitstag, das Frauenwahlrecht und die Koalitionsfreiheit, also auch das Recht der Arbeiterinnen und Arbeiter, sich in Gewerkschaften zum Beispiel auch zusammenzuschließen. Und schon diese wenigen Errungenschaften haben den Widerspruch der Gegenrevolution ausgelöst. Also auch das ging vielen schon viel zu weit. In München schloss sich hier sozusagen als Stoßtrupp der Gegenrevolution die Thule-Gesellschaft zusammen. Ich denke, da wird Peter noch mehr drauf eingehen, nur so viel. Also das war also eine, ja, man kann sagen, eine protofaschistische, antisemitische Sekte, Gruppe, die sich gleich in den ersten Tagen der Revolution schon gebildet hatte, als Kampfbund zur Zerschlagung der Republik. Also die wollten das Rad der Geschichte gleich ganz weit zurückdrehen, benutzten damals übrigens auch schon das Hakenkreuz als ihr Symbol und sind eben einer der Vorläufergruppen, aus denen später auch die Nazi-Partei dann entstanden ist. Und aus dieser Thule-Gesellschaft wurde von Anfang an wütend der antisemitische Hetze gegen Eisner entfacht, aber Peter wird das, denke ich, detaillierter erklären. Ja, Kurt Eisner konnte durchsetzen, dass es sehr frühe Landtagswahlen in Bayern gab, früher als im Reich, eben die reichsweiten Wahlen, nämlich schon am 13. Januar. Die KPD, in der damals übrigens auch Erich Mühsam und seine Vereinigten Revolutionären Internationalisten noch drin waren, also Anarchisten waren da noch mit in der KPD, die haben sich der Wahl enthalten, die haben gesagt, wir wollen keine Wahlen, wir wollen ein Rätesystem. Bei den Landtagswahlen hat Eisners Partei, die USPD, eine vernichtende Niederlage erlitten. Die kam auf gerade mal 2,5%. Also die Mehrheit, also beziehungsweise 66 Sitze, ging an die Bayerische Volkspartei, das ist sozusagen der CSU-Vorgänger. 61 Sitze an die Mehrheitssozialdemokratie und eben 3 Sitze nur an die unabhängige Sozialdemokratie. Also das, denke ich, zeigt die damaligen Verhältnisse in Bayern erstmal noch ganz gut. Eisner, es war klar, Eisner musste zurücktreten. Er hatte keine Mehrheit in der Bevölkerung, geschweige denn im Landtag. Kurz bevor Eisner seinen Rücktritt eigentlich plante, fand dann aber noch mal eine große Demonstration für die Rätemacht statt. Also von dem Revolutionären Arbeiterrat und anderen organisierten. Da sind noch mal 16.000 auf die Straße gegangen und Eisner ist im offenen Auto an der Spitze mitgefahren, unter der Parole aller Macht den Räten. Ist bis heute umstritten. Machte er das, wie einige meinen, um sozusagen der radikalen Bewegung jetzt die Spitze abzubrechen? Ich halte die Deutung für falsch, ich halte die andere für besser, dass Eisner, ein Mensch, der immer in seinem Leben bereit war zu lernen, aus seinen Fehlern auch zu lernen, Entscheidungen zu korrigieren, dass Eisner durch die Erfahrung dieser Landtagswahl, durch die Erfahrung des Parlamentarismus eben gesehen hat, das ist doch der falsche Weg, das ist eigentlich das Ende der Revolution und dass er drum einfach einen deutlichen Schritt nach links gegangen ist und sich eben wirklich mit dieser Forderung alle Macht der Räte, den Räten gemein machte, die hier vor seinem Auto auch getragen wurde. Ja, am 20. Februar, da kündigte Eisner dann im Landtag seinen Rücktritt an und gleichzeitig kündigte er eine zweite Revolution an. Er sagte, die wird jetzt nicht gewalttätig sein, aber diese zweite Revolution, das wird jetzt sozusagen die Verteidigung der revolutionären Ziele sein. Wir werden weitermachen. Auf dem Weg zur ersten Landtagssitzung dann am folgenden Tag, wo er sozusagen dann seinen Rücktritt offiziell machen wollte, da wurde Eisner ermordet von einem antisemitischen Eiferer aus dem Umfeld der Thule-Gesellschaft, einem Grafen Arkow, der erschoss Eisner auf offener Straße. Und nun überschlugen sich die Ereignisse. Ein Anarchist, Alois Lindner aus dem Revolutionären Arbeiterrat, der war der festen Überzeugung, hinter diesem Anschlag kann nur der SPD-Boss Auer stecken. Er ist in den Landtag rein, die Landtagssitzung, schoss auf Auer, den er auch verletzte. Einen anderen Abgeordneten hat er totgeschossen. Der Landtag floh in Panik und war jetzt erstmal die nächste Zeit ja nicht mehr in München. Und plötzlich lag die Macht in München beim Zentralrat der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, deren Vorsitz damals gerade Ernst Niekisch hatte. Ein Mann, damals USPD-Mitglied, später finden wir Ernst Niekisch dann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre als einen der Begründer der Nationalbolschewisten wieder. Also Leute, denen ja, die Nazis zu Prolo waren, aber die sonst eine Menge von deren Ideen teilten, aber vor allem ein Bündnis mit Moskau wollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Niekisch SED-Mitglied. Also durchaus ein bewegtes Leben. Naja, auf Kurt Eisners Begräbnis, da waren dann 100.000 plötzlich. Also das war ein Begräbnis, wie es vorher nur bayerische Könige bekommen haben. Der Mord an Eisner, der hatte eine Menge Leute aufgerüttelt. Also auch viele, auch Mehrheitssozialdemokraten oder einzelne Konservative, die vorher Eisner ablehnten, die einfach gesagt haben, der repräsentiert uns nicht oder er ist nicht der starke Mann, den wir gerne haben und so. Aber dieser Mord, da haben dann viele wahrgenommen, oh, alle bisherigen Errungenschaften unserer Revolution sind auch in Gefahr. Und man kann sagen, der Mord an Eisner, der hat die zweite revolutionäre Welle ausgelöst. Der führte dann dazu, dass plötzlich wieder neue Räte sich bildeten oder alte Räte wieder aktiviert wurden. Der Zentralrat, eben unter Niekisch Führung, hat jetzt auch erstmal erste revolutionäre Maßnahmen angeordnet. Das Verbot der bürgerlichen Presse, die eben mit ihrer Hetze eigentlich mit zum Mord an Eisner aufgestachelt hatten. Es wurden Geiseln aus rechtsextremen Bürgertum genommen und Arbeiter bewaffnet. Allerdings wurden die Geiseln ganz, ganz schnell wieder laufen lassen und die Arbeiterbewaffnung war eigentlich auch nur auf dem Papier. Stattdessen wurde erstmal ein neuer Stadtkommandant ernannt, ein Herr Dürr. Und damit wurde wahrlich der Bock zum Gärtner gemacht, denn dieser Dürr, der ließ Linke verhaften, der ließ Kommunisten auf einer Demo erschießen und so und war also eigentlich ein rechter SPDler gewesen. Ja, aber es gab jetzt immer mehr Druck von unten, aus den Räten heraus, dass doch ein Rätesystem jetzt nötig wäre. Dass ein rechtliches Rätesystem, eine Räterepublik ausgerufen werden sollte. Erich Mühsam unterlag zwar noch auf dem Rätekongress mit der Forderung, das sofort zu machen, aber der Druck wuchs weiter, vor allem nachdem dann auch in Ungarn am 21. März eine Räterepublik ausgerufen wurde. Also es war sozusagen nicht mehr nur Sowjetrussland, sondern jetzt auch Ungarn, und da war es dann nicht mehr eine so ferne Sache, auch in Bayern in diese Richtung zu denken. Am 3. April forderte dann der Augsburger Arbeiterrat auch die sofortige Ausrufung einer Räterepublik und trat sogar in einen Generalstreik. Der bayerische Ministerpräsident Hoffmann, ein Sozialdemokrat und eigentlich Rätegegner, hat dann sogar gesagt, er will diese Forderung Rätesystem wohlwollend prüfen. Ja, so sind sie, die Sozialdemokraten. Und jetzt haben wir einen interessanten Prozess, nämlich innerhalb der SPD begannen jetzt Einzelne, die eigentlich als harte Rätegegner bekannt waren, sich für eine Räterepublik auszusprechen. Zum Beispiel Militärminister Ernst Schneppenhorst, der kurz vorher noch Truppen zusammenziehen ließ, um eine Räterepublik möglichst zu zerschlagen. Der sprach sich plötzlich für eine Räterepublik aus. Und da ist jetzt die Frage, was war jetzt plötzlich passiert? Haben die Sozialdemokraten plötzlich den Ruf gehört aus Ungarn, aus Russland und von ihrer eigenen Basis? Nee, der Plan war eigentlich viel perfider. Die SPD dachte sich, indem sie eben eine Räterepublik verfrüht ausruft, ohne dass es ausreichend Räte gibt, ohne eine echte Basis. Damit kann man den Rätegedanken doch am besten diskreditieren, an die Wand fahren, um dann eben wieder zur normalen bürgerlichen Republik zurückzukehren. Und die SPD wusste, sie hat nach wie vor die Mehrzahl der Arbeiterräte in der Provinz hinter sich und dachte, na gut, wir lassen durch die jetzt einfach eine Räterepublik ausrufen, aber das ist dann unsere Räterepublik. Keine echte Räterepublik, sondern ja, eine SPD-Räterepublik. Ja, und dann, die USPD war der Meinung, klar, da machen wir mit. Die Anarchisten waren ganz begeistert. Nur eine Partei, die als einzige im Programm wirklich die reine Räterepublik hatte, die KPD, die stand abseits, wollte nicht mitmachen. Ja, was war passiert? Die KPD hatte einen neuen Instrukteur bekommen, nämlich Eugen Levinet, um den es ja hier heute auch gehen sollte. Ein paar Worte zu Eugen Levinet. Wer war das? War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 35 oder 36 Jahre alt. Eugen Levinet war in Russland in einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren, die wohlhabend genug war, um auch nach dem Tod des Vaters eigentlich ein sorgenfreies Leben zu führen. Aber Levinet, er war nach Deutschland schon mit 14 Jahren geschickt worden, an die Schule, später dann an die Uni. Dem lag nicht so viel am sorgenfreien Leben. Der kam an der Uni nämlich dann auch in Kontakt mit russischen Revolutionären, und zwar mit Sozialrevolutionären. Das war eine Partei, die ja, Attentate auf den Zaren und seine Beamten unternahmen, die vor allem auf die Bauern in Russland orientierten, in den Bauern die revolutionäre Kraft sahen. Das war so eine Partei, die der Meinung war, ja, die Pflicht des Revolutionäres ist es, Revolution zu machen. Und das beeindruckte Levinet. Er schloss sich dieser Partei damals an. Und als er 1905 die Revolution in Russland, die erste, ausbrach, ist er dann auch schnell im Sommer, nach dem Sommersemester dahin geeilt, hat dort dann für die Sozialrevolutionäre Reden gehalten, Waffen geschmuggelt, dergleichen, entging mehrmals kleineren Verhaftungen oder kam schnell wieder frei, ist dann aber, ich glaube 2010 war es,
1910.
1910 natürlich. Da ist er dann tatsächlich dann in die Fänge der Polizei geraten und konnte nicht mehr entkommen und wurde sehr schwer gefoltert, wurde ins Gefängnis geworfen, ist dort fast gestorben an seinen Verletzungen. Gerettet hat ihn seine Mutter, die eigentlich, mit der hat er eigentlich gebrochen wegen seiner politischen Ideen, aber die hat ihn hier freigekauft, nach Deutschland zurückgeholt. Und da hat er dann erstmal seine Doktorarbeit geschrieben über die Rolle von Kultur in der Gewerkschaftsbewegung und stellte darin vor allem dar, wie also auch selbst linke und kulturell gebildete Funktionäre durch die Kleinarbeit, die Tagesarbeit dann doch zu konservativen Bürokraten werden können. Er war zu dem Zeitpunkt immer noch, also er war SPD-Mitglied, war in Mannheim im Karl-Marx-Club aktiv. Das war sozusagen der Verein der marxistischen Sozialdemokraten. Levinet selber war aber immer noch Mitglied der Sozialrevolutionären Partei. Nach der Russischen Revolution bekam er dann in Berlin auch einen Job an der Botschaft, wo er dann die russische Nachrichtenagentur leitete. Immer noch als Sozialrevolutionär, aber in Russland selber hatten ja die linken Sozialrevolutionäre ein Bündnis mit den Bolschewiki. Nur es war gerade diese russische Erfahrung mit den Räten, die sein Denken dann nachhaltig beeinflusste und die dazu führte, dass Levinet eigentlich mit der Ideologie der Sozialrevolutionäre, also mit dieser Propaganda der Tat und diesem Setzen auf die Bauern als Hauptklasse gebrochen hat und eben zum Bolschewiken, zum Revolutionär, zum marxistischen Revolutionär wurde. Er war einer der ganz wenigen aus dem Umfeld dann eben auch der Spartakusgruppe der späteren KPD, die zum Reichsrätekongress delegiert wurden von Arbeitern, die ihn da gewählt hatten. Also da waren, glaube ich, insgesamt nur 11 Leute von mehreren hundert, die der Spartakusgruppe nahestanden. Bei der Gründung der KPD, da hat Levinet dann auch bei der Debatte, soll man sich an Wahlen zur Nationalversammlung, also zum bürgerlichen Parlament beteiligen oder nicht, gegen Rosa Luxemburg geredet. Die hat ja gesagt, da muss man teilnehmen, wir müssen jede Propagandamöglichkeit nutzen, noch haben die Arbeiter Illusionen, also müssen wir ihnen die Illusion sozusagen in der Praxis nehmen. Aber Levinet hat gesagt, beide Wege sind falsch. Der Weg, wie ihn einige vorschlugen, wir stellen Gewehre auf und schießen die Nationalversammlung sozusagen zusammen, so ähnlich wie in Russland die konstituierende Versammlung von den Bolschewiki aufgelöst wurde, da sagte Levinet, na, das ist falsch, ihr glaubt nicht, dass ihr den bürgerlichen Staat mit ein paar Maschinengewehren stürzen könnt. Aber er sagte auch, glaubt auch nicht, dass ihr dieses System zerlegen könnt, indem ihr ein paar Kommunisten in die Nationalversammlung reinschickt. Das ist auch der falsche Weg, sondern wir brauchen ein Rätesystem. Und das heißt, wir müssen hier und jetzt anfangen, in den Betrieben Räte aufzubauen. Wir müssen klein von unten anfangen und die Basis schaffen. Wir brauchen sozusagen die materielle Gewalt der Räte, die wir gegen das bürgerliche System setzen können. Also das war sozusagen sein Beitrag oder das hat dann auch sein Denken später eben in München bestimmt. Ja, und dann die KPD schickte eben dann Levinet, der inzwischen fest, ich sage mal, auf den Grundsätzen des Kommunismus stand, kein Sozialrevolutionär mehr war, also kein Mitglied dieser Partei mehr, nach München, um dort die noch sehr unerfahrene KPD, der eben zum Teil auch Anarchisten mit dabei waren und so, anzuleiten. Und da, gerade als er dann ankam und dann da eben auch zuständig war, jetzt hier die Parteizeitung, die Münchner Rote Fahne rauszugeben, da kam dann plötzlich das Angebot von Anarchisten und Sozialdemokraten, wir machen Räterepublik, macht ihr mit. Levinet hat das strikt abgelehnt. Er sagte, das ist ein revolutionäres Abenteuer. Das Ganze scheint mehr eine Provokation der SPD zu sein, schrieb er und sagte er, Sie sehen, dass unser Einfluss von Tag zu Tag größer wird und versuchen nun künstlich von oben eine Räterepublik einzusetzen, die keinen genügenden Unterbau hat und leicht zu zerschmettern und von den Massen zu diskreditieren ist. Das gäbe ihnen auch den gewünschten Anlass, ihre Truppen in München einmarschieren zu lassen. Und geradezu prophetisch war es dann, was Levinet dann weiterschrieb, nach dem ersten Rausch würde Folgendes eintreten. Die Mehrheitssozialisten würden sich unter den ersten besten Vorwand zurückziehen und das Proletariat bewusst verraten. Die USPD würde mitmachen, dann umfallen, anfangen zu verhandeln und dadurch zum unbewussten Verräter werden. Und wir Kommunisten würden mit dem Blut unserer Besten eure Tat bezahlen. Genauso sollte es tatsächlich dann kommen. Ja, Schneppenhorst, der schon erwähnte rechte Sozialdemokrat, der Militärminister in der offiziellen bayerischen Regierung, der beschimpfte Levinet dann, der schimpfte über ihn, sagte, das ist Feigheit und haut dem Judenjungen doch eins hinter die Schlappohren. Also Schneppenhorst, der Sarrazin der damaligen Zeit sozusagen. Dennoch, an allen Warnungen der KPD zum Trotz, erfolgte am 7. April die Ausrufung der Räterepublik Bayern. Bayern mit einem I statt einem Y. Und das sollte im Grunde genommen auch schon die größte Änderung sein zu dem, was vorher da war. Zwar verkündeten Plakate in der ganzen Stadt, die Entscheidung ist gefallen, Bayern ist Räterepublik, das werktätige Volk ist Geschick seines Herrn. Und es wurde hier ein neuer Zentralrat gebildet, Ernst Toller, der Eisner ja als USPD-Chef nachgefolgt ist, stand da an der Spitze, Gustav Landauer, der Anarchist, Philosoph, Shakespeare-Übersetzer, wurde Volkskommissar für Volksaufklärung und nutzte die eine Woche, die ihm hier vor allem blieb, vor allem zum Kampf gegen den Klerikalismus. Erich Mühsam war mit dabei, hat aber kein Volksbeauftragtenamt annehmen wollen, weil er sagte, solange die KPD nicht dabei ist, ist es noch nicht ganz meine Räterepublik. Es waren auch tatsächlich keine MSPD-Vertreter mehr dabei. Die MSPD hat mit ausgerufen, aber sich dann ganz schnell zurückgezogen. Stattdessen waren einige auch eher eigenartige Gestalten da, die dann Volksbeauftragte, also Minister wurden. Ein Herr Lipp, der relativ schnell in die Psychiatrie eingeliefert werden musste, nachdem er vorher noch an Lenin und den Papst einen Fax abgeschickt hatte oder ein Telegramm und sich beklagt hatte, dass sein Vorgänger den Kloschlüssel mit nach Bamberg genommen hätte. Oder Silvio Gesell, ein ja zum Teil sogar aus einer völkischen Ecke kommender Wirtschaftstheoretiker, der hier so seine Freigeld-Schrumpfgeld-Theorie machte, die sich bis heute sowohl bei einzelnen so eher so esoterisch-anarchistischen Kreisen als auch bei Faschisten großer Beliebtheit erfüllte. Also wenn wir uns das so anschauen, könnte man sagen, die Erste Räterepublik, heute würden böse Menschen wahrscheinlich sagen, es war eine Querfront gewesen. Nein, sie spiegelte einfach den damaligen Zustand auch der Linken, der Arbeiterbewegung wieder, würde ich jetzt sagen, aber waren eben auch solche Gestalten dabei. Ja, aber sie machten nicht wirklich viel, sie konnten nicht wirklich viel machen, weil die Räte fehlten. Und in der Münchner Roten Fahne ist ein Artikel, vermutlich von Levinet geschrieben, da hieß es dann, alles wie sonst. In den Betrieben schuften und fronen die Proletarier nach wie vor zugunsten des Kapitals. In den Ämtern sitzen nach wie vor die königlichen Wittelsbacher Beamten. An den Straßen die alten Hüter der kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit dem Schutzmannsäbel. Keine bewaffneten Arbeiter zu erblicken. Keine roten Fahnen. Keine Besetzung der Machtpositionen der Bourgeoisie. Und Levinet dann weiter. Gewiss, wir, also die Kommunisten, wir stehen auf dem Boden des Rätesystems. Aber wir haben die Voraussetzungen erst noch zu schaffen, die das System gewährleisten. Auf der wirtschaftlichen Basis haben wir unsere Streitkräfte zu sammeln, um unsere politischen Schläge zu führen. Wir haben Arbeiterräte zu bilden aus den Betriebsräten der beschäftigten Arbeiterschaft und der Fülle der Arbeitslosen. Und genau das tat die KPD jetzt. Die gingen in die Fabrik, die beteiligten sich am Aufbau von Fabrikräten, auch schon an der Bewaffnung von Arbeitern mit den wenigen Waffen, die man hatte. Aber einige hatten ja aus dem Krieg noch ihre Gewehre und bereiteten sich sozusagen auf Zukünftiges vor. Nun, die Räteregierung selber hat auch schon ein paar Maßnahmen wenigstens gemacht. Sie haben Wohnungen beschlagnahmen lassen und verteilen lassen an, also auch einige Villen von Reichen und so, dass dort eben Bedürftige unterkamen. Und sie haben durch einen revolutionären Bankrat versucht, Kapitalflucht zu verhindern. Das waren immerhin schon mal erste richtige Maßnahmen. Die offizielle sozialdemokratisch geführte Regierung war in der Zeit nach Bamberg, also im fränkischen Teil Bayerns, geflohen. Die USPD-Minister traten aus dieser Regierung inzwischen auch aus, weil sie sahen, oh, die wird sich jetzt gegen die Räterepublik stellen. Sehr schnell ist dann auch die ganze Stadt Nürnberg allerdings abgesprungen. Nürnberg, also als eine Stadt, in der die Mehrheit Sozialdemokratie sehr stark war. Auch Fürth, Würzburg und Schweinfurt waren nur kurzfristig für die Räterepublik, sprangen dann ab. Also man merkte, dass hier eher München und Umgebung eigentlich schon isoliert war. Und dann hat Schneppenhorst, der vorher noch so ein glühender Befürworter der Räterepublik war, scheinbar, der hat den Ausnahmezustand über Nordbayern verhängt, als Aufmarschgebiet eben der weißen Truppen gegen Südbayern, also gegen Südbayern, wo die Räte noch stark waren. Und dann am 13. April erfolgte der Palmsonntagsputsch, also es war der Palmsonntag, ein Putsch gegen die Münchner Räterepublik durch die republikanische Schutztruppe. Das war eine formell sozialdemokratische Miliz, die aber von Faschisten, Anhängern der Thule-Gesellschaft und anderen Völkischen durchsetzt war. Und denen gelang es also recht schnell hier, Mitglieder der Räteregierung, unter anderem Erich Mühsam, August Hagemeister, Wadler und andere, zu verhaften. Mühsam hat später mal gesagt, das hat ihm eigentlich das Leben gerettet. Denn wenn er ein paar Wochen später bei der Zerschlagung der Zweiten Räterepublik ergriffen worden wäre, dann wäre er so totgeschlagen worden wie Landauer und andere auch. Aber so hat er das aus dem Gefängnis raus miterleben können. Nun war die Situation aber gekommen, dass die KPD nicht mehr abseits stehen konnte. Weil jetzt die Gefahr war, dass das Rad der Geschichte ganz zurückgedreht wird. Und die KPD ist dann mit den Arbeitermilizen, die sie in der Zwischenzeit, also in der knappen Woche, die zwischen der Ausrufung dieser Scheinräterepublik und diesem Putsch lagen, gebildet hatte. Mit diesen Arbeitermilizen ist die KPD dann losgezogen und schlug diesen Putsch zurück. Also es waren nicht allzu viele Putschsoldaten, die da kamen und die meisten wurden schon wirklich am Bahnhof wieder zurückgetrieben. Und plötzlich war die KPD damit die führende politische Kraft. Und jetzt folgte die Ausrufung einer zweiten, einer kommunistischen Räterepublik, an der die KPD sich jetzt führend beteiligte und vor allem eben Eugen Levinet als der Kopf dieser Räterepublik. Diese nächste Räterepublik, die hat jetzt auch erstmal gleich gestützt, eben auf die real existierenden Betriebs- und Kasernenräte. Das ist wichtig, die hat einen Unterbau. Im Gegensatz zu der anderen Räterepublik, die am grünen Tisch da war, aber eben keine richtigen Räte hinter sich hatte. Diese zweite Räterepublik, die verkündete jetzt ihr Programm. Entwaffnung der Bourgeoisie, Bewaffnung des Proletariats, Bildung einer Roten Armee, Organisation der revolutionären Verteidigung und dafür erstmal einen 10-tägigen Generalstreik und Unterdrückung aller gegenrevolutionären Bestrebungen durch ein Revolutionstribunal. Es wurde ein 13-köpfiger Aktionsausschuss sozusagen als neue Räteregierung gebildet, nämlich aus 9 USPD-Mitgliedern und Unabhängigen und 6 Kommunisten und Levinet eben an der Spitze. Der rote Matrose Rudolf Egelhofer, also ich meine, es war einer, hört man am Namen, der kam aus Bayern, aber der war halt im Krieg tatsächlich bei der Marine gewesen. Der Mann, Anfang 20-jährig war der, der bekam nun den Auftrag, eine rote Armee zu bilden. Und es gelang ihm tatsächlich innerhalb einiger Tage hier eine Truppe aus 15.000 Soldaten zu bilden. 2 Drittel davon waren Industriearbeiter, 1 Drittel Bauern. Und Egelhofer, der war auch jetzt erfolgreicher als alle seine Vorgänger, die Waffen der Bourgeoisie zu beschlagnahmen. Der hat nämlich einfach Plakate aufhängen lassen. Bis heute Abend sind alle Gewehre abzuliefern, sonst, und dann drohten dort drakonische Strafen. Und das zog dann plötzlich. Da kamen dann die Bourgeois an und haben ihre Jagdgewehre abgeliefert, die dann auch gleich genutzt wurden, um Arbeiter zu bewaffnen. Es folgten jetzt wirklich Tage der Arbeitermacht in München. Vermögen und Hamsterware wurden beschlagnahmt, die Kontrolle von Banken und Kapitalien durch Arbeiterräte übernommen. Was sehr mangelhaft war, muss man allerdings auch sagen, das waren die Frauenräte. Frauen waren in der Revolution sehr, sehr engagiert, aber in den Räten waren sie kaum vertreten. Weil die Räte sich eben vor allem aus den Fabriken rauswählten und vor allem dann unter den Facharbeitern. Und dort fanden sich zum damaligen Zeitpunkt eben sehr wenige Facharbeiterinnen. Und dazu kam, dass viele Frauen noch die Doppelbelastung hatten, selbst als Arbeiterinnen noch die Hausarbeit dann auch da war. Und deswegen waren sie politisch in den Räten absolut unterrepräsentiert. Einige wie Anita Augsburg oder Elge Heimann, die hatten eigene Frauenräte vorgeschlagen, aber das waren einfach nur noch Ideen, die damals nie umgesetzt wurden. Muss man einfach auch erwähnen, diese Mängel, die damals in der Räterepublik in genau dem Bereich wirklich vorherrschten. Nun, die Gegenrevolution organisierte sich aber gegen diese Räterepublik und ich hatte ja eingangs erwähnt, in München. München war zwar schon eine Industriestadt, aber Bayern war ein Agrarland. Und München war abhängig von den Lebensmittellieferungen vom Land. Aber dort, die Bauern organisierten jetzt einen Lebensmittelboykott. Die Bauern wurden auch systematisch verhetzt. Also da wurden Flugblätter zum Teil von Flugzeugen abgeworfen, wo es dann hieß, in München wären Russen und Juden an der Macht und würden dort die Frauen sozialisieren und ähnliche Schauermärchen. Nun, das mit den Russen und Juden, ganz falsch war es jetzt in Anführungsstrichen nicht. Natürlich Levinet war geborener Russe, war Jude, aber es hatte natürlich mit der Politik absolut nichts zu tun, aber solche Hetze fiel auf fruchtbarem Boden, aber auch dazu, Peter wird es noch genauer erklären. Die nach Bamberg geflohene sozialdemokratische Regierung, die rief nun in Berlin um Hilfe, die rief den Bluthund Noske um Hilfe. Er sollte Freikorps schicken und eine weiße Armee unter einem preußischen General von Ohren wurde mit 35.000 Soldaten in Bewegung gesetzt gegen die Räterepublik. Die Münchner Rote Armee kämpfte tapfer und sie errang sogar am 16. April unter dem Kommando von Ernst Toller, dem bekennenden Pazifisten, der eigentlich mit Militär nichts zu tun haben wollte, einen Überraschungssieg bei Dachau. Doch der Belagerungsring um München wurde immer enger gezogen und nun passierte genau das, wovor Levinet gewarnt hatte. Die unabhängigen Sozialdemokraten, in dem Fall Toller, bekam Panik, sagte sich, oh, vielleicht können wir jetzt doch noch, wenn wir jetzt kapitulieren, vielleicht können wir da noch einen Frieden aushandeln, wir kommen mit dem Leben davon. Er desertierte, Toller warnte zugleich davor, dass hier jetzt ja Landfremde eine Diktatur errichtet hätten, also so mit Fingerzeig auf Levinet. Er übernahm selber also damit auch indirekt zum Teil antisemitische Stereotype. Und in der Räteversammlung, in der Vollversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte gab es dann sozusagen einen Antrag, also Levinet abzuwählen. Es lag auch daran, dass diese Vollversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte dominiert wurde durch die Beschäftigten aus Kleinbetrieben, die einen anderen Bewusstseinsstand oft hatten als die in der Großindustrie, wo also radikale Sozialisten einfach viel, viel stärker waren. Aber jedenfalls, es führte dazu, dass tatsächlich Levinet gestürzt wurde, also auch umstandslos sich zurückzog, sagte, ja, wenn das der Wille ist, wir sind keine Diktaturen hier. Und Toller wurde also wieder neuer Vorsitzender auf dieser Räterepublik, wollte Verhandlungen führen, aber wie Levinet vorhergesagt hatte, die weißen Truppen waren nicht bereit, Verhandlungen zu führen. Sie drangen in München ein. In dieser Phase kam es dann auch noch zu etwas, was bis heute in allen bayerischen Geschichtsbüchern steht, der sogenannte Geiselmord im Luitpold-Gymnasium. Auf eigene Faust haben dort Rotarmisten 10 gefangene Faschisten, Mitglieder der Thule-Gesellschaft, erschossen. Es war also keine Anweisung von oben. Levinet hat später vor Gericht gesagt, ich nehme alle Verantwortung auf mich. Ich will nicht, dass die Münchner Arbeiter beschmutzt werden damit, aber er hatte damit nichts zu tun. Es war sozusagen Entschluss an der Basis, also von den Soldaten, die hier diese Faschisten bewachten und die empört waren über die Meldung von Gräueltaten, die die weißen Truppen begangen haben. Und es waren schreckliche Massaker. Also die Weißen drangen am 1. Mai ein. Es folgten vor allem in Arbeitervierteln, in Unter- und Obergiesing und so wilde Straßenkämpfe. Das Standrecht galt. Egelhofer, der rote Matrose, wurde erschossen. Landauer wurde ins Gefängnis Stadelheim verschleppt, misshandelt, gequält von einem Offizier mit Reitpeitsche und dann erschossen. An der Mauer des Gefängnisses Stadelheim stand damals die Parole, hier wird aus Spartakisten Blut, Blut und Leberwurst gemacht. Insgesamt 1000 oder mehr Arbeiterinnen und Arbeiter wurden damals mehr oder weniger auf offener Straße erschossen, hingerichtet. Darunter waren auch eine ganze Reihe russische Kriegsgefangene, die sich damals der Räterepublik angeschlossen hatten, sie zu verteidigen. Aber eben auch 21 katholische Gesellen, die eigentlich der Bayerischen Volkspartei also nahe standen. Also man kann sagen, junge Union wäre das heute. Aber es waren junge Arbeiter und die Freikorps, verblendet wie sie waren, die sahen einfach nur junge Arbeiter, sagten, das sind Spartakisten und haben die niedergeschossen. Ja, Levinet konnte erstmal fliehen, wurde durch einen Verräter gegen ein hohes Geld, gegen hohen Spitzellohn dann doch gefasst, wurde wegen Hochverrats und auch wegen des Geiselmordes angeklagt. Wir werden nachher noch Ausschnitte aus seiner berühmten Gerichtsrede hören, wo er noch einmal genau Strategie und Taktik in der Räterepublik darlegt. Eine Rede, wo er auch alle Verantwortung auf sich nahm und wo eben auch nochmal deutlich wurde, dass er gesagt hat, naja, wir wussten eigentlich, diese Räterepublik können wir nicht verteidigen, so isoliert wie sie ist. Aber wenn wir kapituliert hätten, dann würden wir nur noch als Verlierer in die Geschichte eingehen. Wir wären trotzdem getötet worden. Aber wenn wir bis zum Schluss kämpfen, verteidigen, dann können wir wenigstens wie die Pariser Kommune ein Beispiel sein, ein Beispiel für die Zukunft. Dann haben wir wenigstens damit unsere Rolle gespielt. Also das war immer, denke ich, was Eugen Levinet hier ausdrücken wollte. Ich meine, Klaus Dallmann, der hier ja auch schon zu Besuch war, um sein Buch Meuterei auf der Deutschland vorzustellen, der hat in seinem Buch geschrieben, eigentlich diese Räterepublik war eigentlich ein ultralinkes Abenteuer und so ein bisschen Erstaunen geäußert, dass jemand wie Levinet sich darauf eingelassen hat. Aber es war eben diese Situation gewesen. Also es gibt Situationen, wo Revolutionäre gar nicht mehr die Entscheidung haben, wo einfach nur ja die Entscheidung ist, kämpfen bis zum Schluss oder Kapitulation. Und Kapitulation würde heißen, Niederlage auch selbst noch für zukünftige Generationen im Kampf sterben oder zumindest kämpfen, soweit es geht. Das kann wiederum andere ermutigen. Ich meine, vor ähnlichen Situationen standen vor 3 Jahren die kurdischen Genossinnen und Genossen, als sie in Nordkurdistan in einer Reihe von Städten auch Kommunen ausgerufen hatten und die türkische Armee angriff. Auch da wurde gefragt, warum kämpfen sie? Sie haben doch keine Chance eigentlich. Auch da herrschte natürlich diese Überzeugung vor, der Staat wird uns so oder so angreifen. Der Staat wird uns so oder so töten wollen. Lieber sterben wir kämpfend, als dass wir als Feiglinge sterben. Lieber geben wir sozusagen ein Beispiel für die Zukunft. Ich denke, das ist eine Tradition, die wir tatsächlich hier sehen. Ja, von der Pariser Kommune 1871 über Eugen Levinet und die Räterepublik bis zu den kurdischen Kommunen heute. Und ich denke, in dem Sinne können wir auch, sollten wir Levinet ehren. Levinet, jemand, den der eigentlich liberale Journalist Sebastian Haffner in seinem Text über die Novemberrevolution auch gesagt hat, Levinet war einer, der hätte das Zeug zu einem deutschen Lenin oder Trotzki gehabt. Also wenn Levinet nicht getötet worden wäre, vielleicht wäre auch die Geschichte der KPD anders verlaufen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat Levinet sozusagen in seiner Gerichtsrede, die wir als sein Vermächtnis sehen können, noch einmal genau dargestellt, wofür er den Kampf geführt hat. Und wir werden diese Rede ja ausschnittsweise nachher noch hören. Ich werde hier erstmal enden. Ich habe eh ein bisschen überzogen und meinen Nachredner übergeben. Danke.